Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
95.5 Charivari präsentiert. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
Ja, ich freue mich ganz besonders heute auf die Podcast-Folge, denn ich spreche mit einer Frau. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, sie ist Tierschützerin, kümmert sich vor allem um verwaiste Affenkinder im südlichen Afrika. Und ich habe ihr erstes Buch, ihren Bestseller Unbändig, vor ein paar Jahren gelesen mit ganz großer Freude und war echt tief beeindruckt. Michi Schreiber ist heute im Podcast zu Gast. Hallo Michi, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich heute hier sein darf und wie cool, dass wir jetzt zusammenkommen.
Ja, ich finde es auch echt klasse. Also freue mich sehr. Und du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt Unter Affen, unsere Reise als freiwilligen Helfer in Südafrika. Darüber sprechen wir gleich. Aber vielleicht für alle, die dich noch nicht so gut kennen oder vielleicht auch dein erstes sehr empfehlenswertes Buch noch nicht gelesen haben, vielleicht reden wir erstmal noch ein bisschen über deine Anfänge. Denn, was ich erstaunlich fand, du hast nach dem Abitur ja einen großen Schritt gewagt und hast gesagt, ich gehe jetzt erstmal nach Afrika. Ich weiß selber, als ich 18 war mit dem Abi fertig, ich hatte so überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. In was für einer Lebensphase warst du damals?
Ich hatte ehrlicherweise auch keinen Plan, was ich machen soll, aber ich glaube, das ist so 2015, 16, 17, 18 nicht mehr ganz ungewöhnlich war, nach dem Abi ins Ausland zu gehen. Also es war jetzt nicht so, dass es jeder oder jede gemacht hat, aber es gab schon auch so in meinem Jahrgang 6, 7, 8 Leute von 100, die halt gesagt haben, ich gehe jetzt nach Australien, ich gehe in die USA. Und dann habe ich gedacht, cool, das finde ich eigentlich richtig, richtig spannend. Das würde ich auch gerne machen. Und so ist dieser Auslandsgedanke überhaupt erstmal entstanden. Und auf Freiwilligenarbeit bin ich total zufällig gekommen, aber habe dann so gemerkt, boah, nee, kein Work and Travel, kein Au-pair, ich will die Wildnis, ich will nach Südafrika. Und es war dann eher eine spontane Entscheidung, muss ich gestehen. Aber ich hatte da auch keinen Plan und ich habe mir auch nie gedacht, dass irgendwas Großes daraus entsteht. Ich dachte, es ist ein einmaliges Abenteuer, bevor man dann vernünftig wird, aber irgendwie, ja, wurde ich nie vernünftig.
Sehr schön. Also es war nicht so bei dir, dass du immer schon als Kind diesen Traum hattest, ich möchte mal Tiere retten, sondern das hat sich wirklich auf dem Weg erst entwickelt, diese Vision.
Ich mochte die Tiere und die Natur schon ziemlich, ziemlich gerne. Also ich war sehr, sehr naturverbunden als Kind. Ich bin einmal so lange im Wald gewesen. Ich habe mich da auch immer so fallen lassen können, dass ich alles vergessen habe, dass ich über 8 Stunden im Wald war und meine Eltern eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben, weil sie dachten, ich wäre entführt worden, weil sie mich auch nicht mehr finden konnten, weil ich halt mit 7 bereits fernab der Wege überall rumgestreunert bin. Glücklicherweise hatte ich immer den Hund an meiner Seite, aber das war auch nur ein Yorkshire Terrier, also der konnte jetzt auch nicht so viel anrichten. Also ich hatte schon immer eine ganz, ganz große Faszination für Natur, für Tiere. Ich war schon immer gerne draußen. Ich habe die Natur auch immer gerne mit allen Sinnen erfahren. Aber je älter ich wurde, desto weniger Raum und Akzeptanz war natürlich dafür. Also ich finde, wenn eine 6-Jährige Sand in den Haaren hat, dann ist es was anderes, als wenn eine 14-Jährige vielleicht Sand in den Haaren hat. Und wenn jemand, der, weiß ich nicht, 4, 5 ist, total begeistert ist und rumquietscht, dann tolerieren wir das viel mehr, als wenn das vielleicht eine 8, 9, 10-Jährige macht. Und so habe ich meine Begeisterung für die Tiere und die Natur einfach immer mehr hinten angestellt. Und da war so ein ganz prägnantes Beispiel für mich, dass ich eine Grundschule mit so einem ganz großen Fenster in den Wald hatte. Man konnte mit so ein bisschen Glück auch immer Eichhörnchen sehen. Und ich bin dann immer eigentlich aufgestanden und habe einfach nur aus dem Fenster geguckt, weil ich den Wald so spannend fand. Und das hat geweht und die Blätter und die Eichhörnchen und die Tiere. Es war halt einfach schön, aber die Akzeptanz für diese Begeisterung ist halt mit steigendem Alter gesunken. Und dementsprechend wusste ich mit 18 gar nicht mehr so richtig, dass ich mal so eine Begeisterung für die Natur und die Tiere hatte und habe das wirklich erst vor Ort aktiv wieder entdeckt und wieder gelebt und auch wieder gefühlt.
Und du kümmerst dich ja vor allem um verwaiste Affenkinder. Und da gab es, weiß ich, aus deinem ersten Buch ja auch ein ganz prägendes Erlebnis, was so deine Affenliebe ja eigentlich geprägt hat. Und das war das kleine Affenbaby Barney. Vielleicht magst du mal kurz diesen Moment, also gab es diesen einen Moment, ne, wo du gemerkt hast, okay, es sind jetzt die Affen für mich.
Ja, auf jeden Fall. Es war mein erster Morgen an der Auffallstation. Also ich war eigentlich noch voll der Neuling und wusste gar nichts und wollte nur am Rand stehen und zuschauen. Und wir standen wirklich in so einer, keine Ahnung, 8 Quadratmeter Babyküche hieß es damals. Das war die Küche, wo wir halt mit einem Wasserkocher und einer Mikrowelle die Fläche der Affenbabys vorbereitet haben. Und andere Helfende und die Projektmanagerin haben halt diese Nachtboxen reingetragen, in denen die Babyaffen schlafen. Die müssen dann morgens gebadet werden, die werden sauber gemacht, dass sie den Tag über bestenfalls ohne Windel durch die Gegend laufen. Und es hat schon geschrien in dieser Nachtbox und ich dachte schon so, oh, es riecht komisch, es schreit so, ich weiß nicht, ob die Affen wirklich was für mich sind. Also ich war am Anfang auch nicht, es war lieber auf den zweiten Blick, muss ich gestehen. Und diese Nachtbox ging aber auf und es kam so ein ganz kleines schwarzes Äffchen mal rausgerannt. Es war am Schreien, hatte sich die Windel halb abgerissen und kam dann aber auf mich zu und gelaufen und ist mir wirklich mit einem Satz in die Arme gesprungen. Und ich weiß noch, ich wollte ihm am Anfang nur abgeben, weil ich so überfordert war, weil ich so dachte, ich bin heute nur am Seitenstreifen, ich kann heute gar nichts, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Und er hat aber einfach nicht losgelassen, bis die Projektmanagerin dann sagte, gut, ist gar kein Problem, dann fütter du ihn. Barney ist eigentlich eh so ein schwieriger Fall. Der mag keine Menschen, deswegen sind wir gerade ganz froh, dass er dich scheinbar cool findet. Und ich bin dann damals raus mit Barney, habe diese Situation angenommen und der Moment, in dem es mich so richtig überkommen hat, ist, als Barney in meinen Armen eingeschlafen ist. Und dann hat er den Kopf so nach hinten fallen lassen, habe ich gesehen, dass Pavian herzförmige Nasenlöcher haben. Und dann wurden die Herzchen immer größer kleiner bei Barney atmen und größer und kleiner. Und ich dachte so, okay, vielleicht mag ich Affen doch.
Würdest du, auch wenn du das erzählst, da geht echt auch mein Herz auf, das ist ja unfassbar niedlich auch. Würdest du jetzt im Rückblick auch sagen, das war wirklich so ein magischer Moment?
Ja, definitiv. Also dieser Moment ist einer der Turning Points in meinem Leben. Also es gibt ja immer wirklich sehr, sehr prägende Momente. Und dieser Moment und auch dieses Vertrauen dieses Tieres mir gegenüber zu spüren, war einfach eine Erfahrung, die ich halt lange nicht mehr gemacht habe. Aber auch diese Verbundenheit. Ich finde, wir sind alle in dieser Welt die ganze Zeit erreichbar. Aber die Beziehungen, die wirklich tief und verbunden sind, die werden irgendwie mal seltener. Und mit den Tieren und vor allem mit Barney habe ich mich wieder so auf Beziehungen eingelassen, was mir dann später natürlich auch ermöglicht hat, wieder mit Menschen viel mehr in Beziehung zu gehen. Aber die Tiere, Barney, dieser Moment war auf so vielen Ebenen prägend, lebensverändernd. Und deswegen bin ich auch immer so, ich denke mir nur so, eigentlich gebe ich den Affen mit meiner Arbeit nur das zurück, was sie mir halt geschenkt haben. Deswegen, ja, es ist so ganz selbstverständlich, all das für mich, das zu tun.
Also für alle, die das Buch nicht gelesen haben, vielleicht nur der Vollständigkeit halber, Barney ist ja ausgewildert worden. Das heißt, du hast den wahrscheinlich jetzt auch schon Jahre nicht mehr gesehen, ne?
Nee, der ist am 4.7.2020 ausgewildert worden. Die Truppe wurde danach auch nochmal mehrere Monate beobachtet. Und die ist mittlerweile sogar über die Ländergrenze hinweg von Südafrika nach Botswana gegangen. Also ist eine gute, stabile, große Truppe, der er jetzt angehört. Ist so ein eher niedriges Männchen geworden, aber naja, dafür ist er nett.
Genau, die muss es ja auch geben. Aber war in dem Moment für dich auch schon klar, okay, weil ich meine, das ist ja ein Unterschied, mache ich Freiwilligenarbeit für ein paar Monate oder widme ich wirklich meinem Leben den verwaisten Affenkindern und dem Tierschutz? War das in dem Moment schon klar? Oder wann war für dich, wann ist der Gedanke gereift, hey, ich könnte das eigentlich auch quasi beruflich machen?
Ja, also ich hatte immer ab diesem Moment den Wunsch, boah, ich wünschte, ich könnte das für immer machen. Dieser Wunsch war da, ich wünschte, es gäbe einen Weg, das für immer zu machen. Dann habe ich gedacht, okay, dafür muss ich im Lotto gewinnen oder dafür muss ich alles in meinem Leben aufgeben oder. Also es war irgendwie immer, als müsste ich mit einem Satz auf ein Hochhaus springen. Und ich glaube, das ist ganz oft, wenn wir verrückte Träume haben, dass wir das sehr weit wegdenken oder sehr verkomplizieren. Und ich bin dann auch erstmal einen relativ konventionellen Weg gegangen. Also ich bin ja nach mehreren Monaten zurück nach Deutschland, habe erstmal ein Jahr gejobbt, um wieder zurück nach Südafrika fliegen zu können. Und als ich dann zurückkam, habe ich eben ein Studium begonnen. Erst in der Afrikanistik, weil ich dann dachte, gut, das bringt mich schon mal dem afrikanischen Kontinent näher, dann kann ich vielleicht vor Ort arbeiten. Habe aber da schnell gemerkt, das, was ich mir vorstelle, wird mit diesem Studiengang gar nicht machbar oder möglich, sodass ich dann eben auch auf Anraten meiner Eltern ins Lehramt gewechselt bin. Ich muss dazu sagen, ich finde Grundschulkinder auch total cool. Die haben auch was von Affen und es ist nicht meine tiefste Passion. Also wir machen ja auch Umweltbildungsprojekte und ich liebe das ja. Also wenn ich da mit einem Afrika-Koffer reinkomme und mit den Safaris spiele, finden die ja auch total cool. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich finde das gut und es begeistert mich wirklich vollkommen. Und ich habe diesen Weg, diesen Lehramtsweg vor allem immer aus dem Gedanken gewählt, ich brauche was Sicheres. Ich brauche was Sicheres, ich brauche was Sicheres, ich brauche was Sicheres. Und so im dritten Semester von meinem Studium ist in meinem Leben einfach ganz viel passiert. Also innerhalb von 2 Wochen ist es so, dass mein Opa verstorben ist, mit dem ich eine wirklich gute Bindung hatte. Und der ist super viel um die Welt gereist und war so ein bisschen der Einzige aus der Familie, der mein Reisefieber verstehen konnte. Mein Papa ist dann schwer an Krebs erkrankt. Ich habe meinen Job verloren, der mir das Reisen ermöglicht hat, weil ich gut und flexibel Teilzeit arbeiten konnte. Und dann war auch dieser Moment, wo ich meine Prüfung verkackt habe, was mir einfach nie passiert ist. Ich konnte mich halt immer auf mich verlassen. Aber in wenigen Tagen ist so viel passiert, dass ich irgendwie einfach nicht mehr konnte, nicht mehr vor und zurück wusste. Und das war der Moment, wo mir aufgefallen ist, wie unsicher ich mich in mir fühle. Also dass, wenn irgendwas passiert, ich mir nur die ganze Zeit sowieso kleine Bausteine um mich herum aufgebaut habe, die mir Sicherheit schenken sollen. Aber sobald diese Bausteine weg ist, gibt mir halt nichts mehr Halt. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, wann fühle ich mich denn sicher in mir? Wann geht es mir denn gut? Was möchte ich denn wirklich machen? Und dann war eigentlich die Antwort total klar. Und ich weiß noch, ich hatte damals schon meinen jetzigen Partner und ich saß bei seinen Eltern auf dieser Bank und ich sagte, ich will ja eigentlich nur für die Affen arbeiten und ich weiß nicht, wie das geht. Und er hat dann einfach einen ganz schönen Satz gesagt und hat gesagt, ja, dann versuch's doch einfach. Mhm. Also versuch's doch einfach mal, was könntest du denn machen? Und das war so ein Shift, weil ich dann auch meinte, ja, ich könnte ja mal versuchen, ein Buch zu schreiben und ich könnte ja mal einen Blog oder einen Podcast machen. Und ich habe ganz viel ausprobiert dann. Also ich habe einen Tassenshop gehabt, wo man Affen drauf gedruckt hat. Ich habe mit Affiliate-Links gearbeitet dann. Ich habe alles gemacht, um es zu versuchen. Und es haben sich dann Wege rauskristallisiert, die geklappt haben. Und ich habe den Tassenshop nach 4 Wochen wieder geschlossen, weil ich es total gehasst habe, Tassen zu verpacken. Also ich habe aber einfach mich ausprobiert. Ich habe einfach angefangen und darüber natürlich auch Feedback von Leuten bekommen, was sie wirklich wollen. Und das war dann ja Michi, wir wollen keine Affentassen, wir wollen mit dir nach Südafrika beispielsweise reisen, sodass dann eben das entstanden ist, was wir heute machen.
Da steckt jetzt so viel drin, Michi. Zum einen, was ich so spannend finde und was ich gerne noch mal kurz mit dir besprechen möchte, weil ich glaube, das kennen viele, so dieses Gefühl, ich fühle mich in mir selber unsicher und ich versuche, oder generell, ich fühle mich vielleicht unsicher, ungeliebt, was auch immer, und ich versuche es dann aber übers Außen irgendwie mir eben zum Beispiel Sicherheit zu holen. Und übers Außen kann man sowas ja nicht füllen. Also diese Unsicherheit, also diese Sicherheit, die man sich wünscht, kann man ja nur in sich selbst finden oder kann man nur in sich selbst etablieren. Also das ist ja nichts, was man von außen irgendwie sich drüber stülpen kann, weil sobald das Außen wegbricht, ist das Innen ja trotzdem noch unsicher. Das, denke ich mal, ist auch deine Erfahrung. Und ich glaube, was auch viele kennen, ist so dieses, ja, ich weiß irgendwie gar nicht genau, was mich begeistert, oder ich weiß vielleicht sogar, was mich begeistert, aber ich weiß nicht, wie ich damit Geld verdienen soll. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, was du auch gesagt hast, ist einfach zu machen. Also der Podcast heißt ja auch einfach machen. Also ist einfach mal mit irgendwas anzufangen, oder?
Ja. Und all diese bescheuerten Ideen, die du hast, auch erstmal ausprobieren, weil wir wollen halt direkt irgendwie auf der Erfolgsskala nach ganz oben und das erste Produkt oder Projekt, was wir launchen soll, bitte direkt so erfolgreich sein, dass wir direkt davon leben können. Und wenn es das nicht war, stellen wir direkt die Vision in Frage. Aber ich sage das halt super gerne. Ich habe mich einfach ausprobiert und das war wichtig. Und ich habe verschiedene Dinge probiert. Und es ist egal, wen wir eigentlich angucken. Die meisten Menschen haben am Anfang Dinge versucht. Also ich habe nicht, beziehungsweise ich habe da mal mit Laura drüber geredet, Laura Seiler, die ja auch einige kennen. Und die hatte erstmal gedacht, sie macht einen Yoga-Mattenshop oder sowas auf, weil sie das auch ganz cool fand. Und ihre erste Webseite hieß von Zitronen zu Visionen. Also die hat sich auch ausprobiert und steht heute da. Aber sie steht heute da, wo sie steht, weil sie probiert hat. Ich habe, weiß ich nicht, den Tassenshop gehabt und dann über Affiliate-Links gearbeitet und dann Seminare. Und alles war aber wichtig, weil ich überall Fertigkeiten gelernt habe, weil ich meine Zielgruppe besser habe kennengelernt. Und weil ich mir auch diesen Raum gegeben habe, natürlich zu wachsen. Und all diese idiotischen Ideen, die vielleicht nicht klappen, die nicht so erfolgreich sind, wie man sich das wünscht, die brauchst du aber, um dann auch wirklich erstmal zu einer Kernidee zu kommen. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich mache das jetzt und die erste Idee, die zündet. Aber bei mir war es halt nicht so. Viel wichtiger ist, wie du sagst, einfach machen und vor allem auch einfach dranbleiben.
Du glaubst nicht, wie oft ich das im Podcast höre. Also ich habe ja auch viele Künstler im Interview. Weiß noch, wie heute, ich hatte vor, ich glaube 2 Jahren, das ist mittlerweile her, Chris Kronauer im Interview, der ist Produzent und Sänger. Und der hat gesagt, die ersten 10 Jahre, er hat nur Absagen bekommen. Nur, du bist nicht gut genug, das wird nichts, such dir einen anderen Job, alles scheiße so ungefähr. Und er hat aber gesagt, das war einfach, Musik hat ihn einfach begeistert und er wusste, dass er muss einfach nur dranbleiben. Mittlerweile produziert er für Helene Fischer, also der ist wirklich angekommen, spielt jetzt wirklich oben mit für Nico Santos und für Loy hat er die aktuelle produziert. Also ne, das zeigt mal wieder, wir sehen halt leider im Außen oft nur, bei dem hat es geklappt, der ist jetzt ein Superstar, aber man sieht halt selten diesen jahrzehntelangen teilweise Weg, den die auch zurückgelegt haben und diese ganz vielen Misserfolge, oder das heißt Misserfolge sind es ja nicht mal, aber diese ganzen Sachen, die vielleicht nicht geklappt haben, darüber wird halt auch oft zu wenig gesprochen und ich glaube, wir haben alle so dieses Bild, naja, wir haben eine Idee und es muss dann aber auch sofort erfolgreich sein, aber die Realität ist ja einfach nicht so.
Ja, und ich finde auch, es ist für alle immer einfach aufzugeben, also aufzugeben ist immer einfacher. Und es gibt auch immer genügend Gründe aufzugeben. Das Wichtige ist, und das spielt halt auch wieder auf dieses Sicherheitsthema ein, bist du an einem Punkt, wo du dir selbst vertrauen kannst. Weil solange wir versuchen, uns Sicherheit übers Außen aufzubauen, Liebe übers Außen zu bekommen, sind wir halt auch immer in diesem Kontrollmodus. Und dann können wir auch nicht mal vertrauen. Dann können wir auch nicht vertrauen, dass wenn jetzt ein Hindernis da ist, dass das für uns ist, weil wir direkt in diese Kontrolle gehen. Und dementsprechend ist auch eine der wichtigsten Fertigkeiten und Fähigkeiten, bevor man oder wenn man für irgendwas losgeht, kann man ja auch währenddessen machen, wirklich zu lernen, das eigene Nervensystem zu regulieren, mit dem eigenen Körper zu arbeiten, sich mit sich zu befassen und ein Mindset, aber auch Körperregulation entwickeln, die dir hilft, diesen Weg zu gehen, weil wenn du die ganze Zeit sonst gestresst bist und im Kontrollmodus und jedes Hindernis die ganze Zeit Panik und Wut und Ärger in dir auslöst oder du die ganze Zeit dann wieder anfängst, an dir zu zweifeln, dann raubst du dir so viel Energie auf dem Weg und es ist, als würdest du einfach ein Leck im Auto haben und dann kommst du natürlich nicht an, aber da auch den Inside-Job zu machen, den es für Outside Erfolg braucht, ist ganz wichtig. Und was ich auch sagen möchte, ich werde so oft gefragt, wie fühlt es sich denn an, dass du jetzt bei Greater eine Rede gehalten hast? Wie fühlt es sich denn an, dass dein Buch jetzt ein Bestseller war? Und ich muss sagen, das sind alles tolle und schöne Dinge und man ist natürlich stolz drauf und man lernt so gut wie fast nichts von dem Spiegel-Bestseller, außer vielleicht gute Marketingstrategien. Und man lernt auch so gut wie nichts von einer Greater Rede. Das klingt so hart. Die Dinge, von denen ich wirklich was über mich und übers Leben gelernt habe, das sind die riesen fetten Hindernisse, die ich irgendwie mit den kreativsten Lösungen überwinden musste, weil wir hatten ja auch am Anfang die Vision, das zu starten. Dann war ich bei der IHK bei einem Beratungsgespräch mit einem Rechtsanwalt. Dann erzählt die mir irgendwas von, das ist ja schön, da brauchen Sie ein großes internationales Rechtskonstrukt. Das kostet sie so viel. Und ich dachte, ich hatte damals dann ein Auto, das habe ich dann verkauft für die Gründung. Dachte ich, Mist, ich hatte einfach einen alten VW Golf, der schon 15 Jahre alt ist und kein Ferrari. Können wir das bitte nochmal nachrechnen? Und ich bin dann damals nach Hause gefahren auf meinem Fahrrad, es hat geregnet, ich war richtig am Heulen. Mein Mann und ich, wir hatten schon die Wohnung gekündigt, weil der Sohn mich vertraut hat, dass das alles klappt. Also ich muss sagen, der glaubt wirklich an mich. Und ich saß dann auf dieser Matratze im Boden meines alten Kinderzimmers, hatte kein Auto mehr, wir hatten keine Wohnung mehr, frisch verheiratet, irgendwie auf 20 Quadratmetern. Ich habe einfach nur geweint, weil auf einmal so eine finanzielle Hürde vor mir stand. Und ich dachte, ja, wo soll ich denn jetzt 10.000, 15.000 Euro herbekommen als Studentin? Und dann habe ich mich an so eine Doku von ProSieben mal zurückerinnert, wo die so sagten, in Ägypten oder wo auch immer kann man eine Niere für 15.000 Euro
Nicht dein Ernst!
Und dann dachte ich so, naja, mein Gehirn sucht auf jeden Fall nach Lösungen. Und dann kam so mein Mann nach Hause und meinte so, was ist denn los? Wie war dein Gespräch? Und ich so, es war nicht so gut, ich muss jetzt meine Niere verkaufen. Und er so, okay, halt, stopp. Lass uns doch mal gerade bitte zurückspulen, wie ich war bei der IHK in der Rechtsberatung zu. Der hat gesagt, ich muss meine Niere verkaufen. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne damals gestartet. Und um Spenden gebeten, beziehungsweise halt Produkte und Projekte dann erschaffen. Beim Crowdfunding geht es ja immer um Gegenwert und haben dann Goodie-Pakete und Patenschaftspakete geschnürt. Und keine Ahnung, ich hatte damals 600 Instagram-Follower und die Erfolgschance, da irgendwie mehrere tausend Euro irgendwie mit zu generieren, die war gering. Aber wir haben Flyer in zig Dörfern per Hand verteilt und sind da 6 Wochen jeden Samstag im Januar und Februar durch die Eifel gelaufen mit unseren Flyern. Wir haben uns auf Weihnachtsmärkte gestellt, wir haben Anfragen gemacht und es war viel Arbeit und es hat auch viel Überwindung gekostet, sich irgendwo hinzustellen, bevor man erfolgreich ist. Aber das zeigt dir auch wirklich, vertraust du dir oder nicht? Mhm. Und nicht, wenn du dich auf eine Bühne stellst, wenn dich die Leute eh schon gut finden.
Das ist so wichtig. Ich würde das gerne 10.000 Mal jetzt in Dauerschleife laufen lassen, was du gerade gesagt hast. Also zum einen dieses, dass du nichts davon gelernt hast, Spiegel-Bestsellerin zu sein, sondern das ist ja so im Leben, ne? Dass wir von den herausfordernden Sachen lernen und dass es auch keine Abkürzung zum Erfolg gibt. Also diese innere Arbeit, die gute Nachricht, du hast es selber in der Hand. Die schlechte Nachricht, du hast es selber in der Hand. Also es liegt wirklich, es ist wirklich so, dass es, was du ja jetzt auch an deinem Beispiel sagst, ne? Du musst es dir erstmal in dir sicher werden, dir selber vertrauen, selber erstmal merken, okay, was will ich machen und dann aber auch die Arbeit tun, dich auf den Weihnachtsmarkt stellen, überlegen, ob du dir die Niere verkaufst, also wirklich auch Mittel und Wege finden und diese Mittel und Wege, also ich meine, du hast es ja dann auch geschafft, ohne eine Niere zu verkaufen, jetzt sehr erfolgreich zu sein, also es gibt ja dann auch immer Lösungen, Mittel und Wege. Wie wichtig, weil du hast jetzt auch öfter deinen Mann erwähnt, wie wichtig sind denn Menschen, die diese Vision teilen und vielleicht in Momenten, wo man selber nicht mehr so dran glaubt, diesen Glauben hochzuhalten?
Ich glaube, wichtig auf diesem Weg sind zwar zum einen Menschen, die an dich glauben, aber auch Menschen, die dich ergänzen. Mhm. Und ich habe ganz lange gedacht, dass mein Mann und ich gar nicht gut zusammenpassen, ehrlich zu sein. Weil Marc und ich, wir haben einen Wertebeziehungskompass gebastelt und ob die jeder so viel Grundwerte festlegen. Mein Hauptwert ist ja somit Freiheit. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, frei zu sein, freie Entscheidungen zu treffen, das Leben frei zu gestalten. Und das ist ja auch das, was ich den Tieren wieder schenken möchte, ein freies Leben. Und Marcs Hauptwert ist Sicherheit.
Okay.
Aber Marc hat damals einen ganz schlauen Satz gesagt. Und er sagte, ja Michi, aber das Gegenteil von Sicherheit ist doch nicht Freiheit, sondern Unsicherheit. Mhm. Und Marc hat ja an mich geglaubt, aber der Glaube war an einem gewissen Punkt meinerseits auch schon sehr, sehr stark. Was Marc aber reingebracht hat, sind Fähigkeiten, die ich nicht hatte und Fertigkeiten, die einen unterstützt haben. Und das ist für mich der große Gamechanger gewesen, warum mit der Beziehung zu ihm ich auch wirklich losgegangen bin. Weil ich wollte immer Freiheit haben. Und ich habe Freiheit für mich aber auch immer mit Unverbindlichkeit definiert. Und ich musste aber eine gewisse Verbindlichkeit aufbauen, um wirklich loszugehen. Und Verbindlichkeit nicht und Sicherheit nicht als das Gegenteil von Freiheit zu definieren und etwas, was ich dann natürlich erstmal begonnen habe abzulehnen, weil ich ja auch immer so in diese Sicherheitsecke geschoben wurde. Das war das Wichtigste und deswegen kann ich den Leuten auch nur empfehlen, sucht euch einen Partner, der anders ist, auch wenn man da manchmal getriggert und genervt ist. Aber es hat einfach eine unfassbare Macht und Freiheit klar freigesetzt und dann aber auch eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Und ich finde, der größte Gamechanger für mich und Marc war aber, dass als wir uns, Marc war ja auch mit vor Ort, committed haben zu sagen, okay, das ist das, das möchten wir beide machen und verwirklichen, dass man anfängt, sich als Team zu sehen. Und als Team zu sehen hat für Marc und mich bedeutet, dass wir uns in jedem Moment gefragt haben, wie können wir das schaffen? Wie kommen wir in diesem Bereich, in diesem Lebensbereich auf 100%? Wie kommen wir bei Finanzen auf 100%, bei Reichweite auf 100%, bei was auch immer? Und das bedeutete vor allem in den ersten Jahren, dass ich mega viel Raum genommen habe, aber wirklich nachts die Webseiten gebaut habe, alle Interviews führe und gebe, viel Zeit in auch diese ehrenamtliche Arbeit und ins Flyer verteilen investiere, während Marc zum Beispiel dann seinen Job weiterbehalten hat und ja auch heute noch hat, um eher einen größeren Teil im finanziellen Lebensbereich zu übernehmen. Und ich finde, das ist das Wichtigste, zu akzeptieren, dass wir in Co-Abhängigkeit sind und da auch ins Vertrauen zu gehen. Jetzt ist die Situation so und ich vertraue jetzt darauf, dass wir das schaffen und ich sehe uns als Team. Und das ist der einzige Grund, warum das Ganze in Anführungszeichen auch so schnell in den letzten 3 Jahren möglich war, weil nicht jeder 50-50 geben musste, weil Marc ist viel zu schüchtern, um viele Interviews zu geben und zu introvertiert und hat dafür eine super berufliche Grundlage, um finanziell Dinge aufzufangen, gerade während ich noch im Studium war. Und ich habe jetzt zum Beispiel dafür die Grundlage, Leute eher zu begeistern. Ich bin der Extrovertierte, ich bin der Unterhaltungsmensch. Ich schreibe auch viel lieber als er und kann ihn dabei Projekten eher an die Hand nehmen und auch Möglichkeiten viel besser erfassen und sagen, okay, du kannst das. Und ja, ich glaube, Visionen können deutlich besser im Team umgesetzt werden, wenn du wirklich ein Team mit verschiedenen Stärken hast. Und es muss nicht der Partner sein. Es kann eine beste Freundin, ein bester Freund sein. Aber wenn du irgendwie die Chance und Möglichkeit hast, und es gibt tolle Chancen und Möglichkeiten über Facebook-Gruppen, über Instagram-Gruppen, über Seminare, über Coachings, wo man Menschen kennenlernt, bau dir ein Team an Menschen auf oder zumindest einen Partner in Crime, der dich ergänzt und mit dem du vielleicht bereit bist, dich wirklich einzulassen. Und da ist aber auch wieder Vertrauen gefragt, weil wenn ich natürlich anzweifeln würde, hält das oder hält das nicht, dann könnte ich mich nie 100% einlassen. Aber vertraue dem Leben. Es ist sowieso unplanbar, fies gesagt. Und das sagen wir uns auch immer selbst. Könnte Marc auch morgen sterben oder ich könnte morgen sterben. Und dann wäre unser ganzes Konstrukt sowieso über den Eimer. Es könnte sich morgen jemand neu verlieben, aber es kann auch für immer halten. Und wir können beide 90 werden. Du weißt nicht, was morgen kommt. Die Frage ist einfach, mit welchem Commitment gehst du an das heute ran? Mhm. Wenn du heute 100% gibst, ist eigentlich auch egal, was morgen kommt.
Ja, du hast auch gerade gesagt, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist es, dass dein Partner, dein Lebensgefährte auch die Vision teilt? Du hast gerade gesagt, naja, es muss nicht unbedingt der Partner sein.
Es kommt, finde ich, auf die Vision an. Also wenn du etwas zum Beispiel wie ich zeitlich, örtlich sehr Gebundenes an ein anderes Land machst und da auch 150% reingibst, dann könnte ich persönlich nicht mit jemandem zusammen sein, der diese Begeisterung für die Natur und die Tiere nicht teilt. Deswegen finde ich viel wichtiger, als dass man sich charakterlich ähnlich ist. Wir suchen ja immer Leute, die uns charakterlich ähnlich sind, ist jemand, der deine Begeisterung teilt, der deine grundlegenden Werte teilt und der vielleicht, auch wenn es augenscheinlich nicht der gleiche Wert ist wie bei Marc und mir, Freiheit und Sicherheit, dann darüber zu sprechen, was bedeutet Sicherheit denn für mich? Was bedeutet Freiheit denn für mich? Und dann haben wir festgestellt, es bedeutet für uns beide das Gleiche. Wir gehen nur andere Wege. Und das ist sehr, 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 sehr viel wichtiger. Und dann kann es trotzdem sein, dass man noch eine andere Haltung zu gewissen Dingen hat, dass man vielleicht auch der eine eher bereit ist zu springen als der andere. Aber es ist einfach wichtig, ein Wertesystem zu haben, was gleich ist, Begeisterungen zu teilen. Und das ist mir persönlich, aber es liegt auch daran, dass die Tiere eben auch mein Leben sind und dass ich mir auch einfach gesagt habe, ich möchte mein Leben diesem Zweck, diesem Wert widmen, ist mir wichtig. Also ich habe gesagt, wie gesagt, ich könnte jetzt mit niemandem zusammen sein, der nicht mit mir wandern geht und nicht mit mir in die Natur geht und der Tauchen und Affen und ja, all das nicht toll findet. Es ist halt dieser Wert und diese geteilte Begeisterung und dann können auch zwei augenscheinlich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Charaktere sehr gut zusammenkommen.
Mm. Ihr habt ja auch das neue Buch gemeinsam geschrieben, Unteraffen, unsere Reise als Freiwilligenhelfer in Südafrika. Das heißt, dein Mann ist mittlerweile auch im Affenfieber. Hat es ein bisschen gedauert oder ging das relativ schnell?
7 Tage.
Oh.
Das hat 7 Tage circa gedauert. Also es ging super schnell. Einfach weil Marc auch eine Begeisterung für die Natur und die Tiere hat. Und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Deswegen habe ich auch wirklich Angst gehabt, ob das hält, ob das klappt oder nicht. Aber Marc hatte als Kind eine ähnlich große Begeisterung für die Natur und die Tiere und hat auch das selbst übers Erwachsenen, übers Altwerden, übers Berufsleben verloren. Und je mehr Zeit wir miteinander verbracht haben, desto mehr hat er das wieder aufleben lassen. Und ja, mittlerweile, keine Ahnung, bestimmt er mir alle Vögel allein in Deutschland und hat sich zum Schlangenfänger ausbilden lassen und fängt jetzt, wir haben den Tauchschein gemeinsam gemacht. Also ich habe ihn, so wie die Affen mich an Teil von mir erinnert haben, auch an etwas zurückerinnert, was ihm eigentlich viel Begeisterung und Freude geschenkt hat. Deswegen, es hat 7 Tage gedauert. Er war auch schon an Tag 1 sehr begeistert. Man muss halt dazu sagen, es hat ein bisschen gebraucht, bis die Affen ihn akzeptiert haben. Das hat 7 Tage gedauert. Er wurde nämlich von einem Weibchen namens Abigail immer gebissen und dominiert. Und dann hat das ein bisschen gebraucht, bis die Abigail ihn auch mochte. Aber nach 7 Tagen hat er, sag ich mal, zurückgebissen, seinen Rang klar gemacht. Und dann ab da war er Teil der Affenfamilie.
War er auch im Rudel. Ich würde jetzt noch zum Abschluss mit dir darüber sprechen, weil das ist immer ein Thema, was für viele einfach eine große Herausforderung ist, so wie: Wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich meine Lebensaufgabe? Also du, hört man ja auch, wenn du von den Affen sprichst, da strahlt ja alles an dir. Also du hast es gefunden. Was könnte denn so ein erster Weg sein für jemanden, der da noch so komplett lost ist und noch so überhaupt nicht weiß, was eigentlich, wo es mal hingehen soll?
Ja, am wichtigsten finde ich die Info, ich wusste auch nicht, wo es am Anfang hingehen soll, habe ich ja auch gesagt. Ich war mit 18 selbst sehr lost. Und wir wollen immer die große Vision finden, direkt von heute auf morgen, wenn wir noch zu Hause in unserem alten Leben sitzen. Und ich sage immer, aus kleinen Träumen entstehen große Visionen. Hätte ich mir damals nicht erlaubt, einfach eine Reise nach Südafrika zu machen und da dran zu bleiben, da Dinge zu erfahren, mich zu erfahren und mich zu erleben, hätte ich ja nie rausgefunden, dass mich all das begeistert. Und es sind diese Impulse, die wir häufig als sinnlos oder nicht so wichtig für unseren beruflichen Weg oder für das, was wir erreichen möchten, erachten. Wir wollen uns irgendwie hinsetzen, drüber nachdenken und irgendwann auf diesen glorreichen Gedanken kommen, das macht mir Spaß. Aber was dir wirklich Spaß macht, das erfährst du, wenn du das Leben lebst und wenn du dich erlebst. Und deswegen, wenn du gar keine Ahnung hast, wo du anfängst, das ist cool, dann guck, was dich grundlegend interessieren könnte und buch dir einen Backkurs, geh auf eine Reise, mach Yoga und guck wirklich, was macht mir auch beim dritten und vierten Mal Spaß und was für Möglichkeiten gibt es. Lass dich natürlich wachsen, weil, wie gesagt, deine Vision wird als Samen geliefert, aber wenn du den nicht gießt, weil du nach der aufgeblühten Blüte suchst, dann wirst du nie erfahren, was da für eine Blüte ist. Aber wenn du heute beschließt, ich gieße meinen Samen, ich gieße meine Begeisterung, ich erlaube mir, Freude zu haben, dann wächst du nach und nach in Dinge herein und dann zeigt sich, was deine Vision ist. Und selbst das ist was total Dynamisches. Also heute definiere ich meine Vision, dass ich mir wünsche, dass Menschen sich wieder mehr mit der Natur, den Tieren und sich selbst verbinden. In 5 Jahren wird das was anderes sein. Es wird noch dem Wert entsprechen, aber ich werde es anders benennen, ich werde es anders framen und ich werde es vermutlich auch anders ausleben auf eine gewisse Art und Weise. Leben ist Wachstum und es wird sich alles immer ändern. Du wirst nicht das fertige Visionspäckchen geliefert bekommen, sondern alles wird sich immer weiterentwickeln, weiter wachsen und es beginnt da, wo du wieder Freude am Leben hast.
Und wichtig ist eben, dass man einfach mal beginnt, den Samen zu gießen, wie du so schön gesagt hast. Und dann kann es eben auch sein, dass man zum Beispiel Spiegel-Bestseller-Autorin wird und ja, einen Verein gründet, sich für Tierschutz einsetzt und jetzt eben das zweite Buch geschrieben hat, Unter Affen, unsere Reise als Freiwilligenhelfer in Südafrika. Im März wird es erscheinen. Du hast es zusammen mit deinem Mann Marc geschrieben. Michi, ich danke dir ganz, ganz sehr für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für alles, was du machst. Du bist so eine große Inspiration, glaube ich, für ganz, ganz viele, auch vor allem junge Frauen, die eben vielleicht, ich meine, du hast das ja selber durchgemacht, dann nach dem Abi, okay, was mache ich jetzt? Und einfach als großes Vorbild für viele, dass es wichtig ist, einfach loszugehen, seinen Begeisterungen zu folgen und dann wird sich der Weg schon zeigen. Ich danke dir sehr.
Dankeschön. Ich danke dir auch für Zeit, Energie und auch mega cool, dass du das erste Buch schon gelesen hast. Ich hoffe, das zweite wird dir dann auch gefallen. Ist ein bisschen witziger als das erste.
Ich freue mich drauf.
Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.